so, dass wir dann tatsächlich in einen Hinterhalt geraten sind von Piraten, die dort auf Schiffe gewartet haben. Und zwar, es war morgens 6 Uhr, wir waren zu zweit auf der Brücke oben. Plötzlich schrie der philippinische Watchman, also derjenige, der Ausschau hält, und er flippte völlig aus und zeigte wie wild in diese Richtung und machte deutlich, dass Piraten sich annähern. Und auch wir sahen sie dann. Insgesamt waren es 20 Boote plus ein Mutterschiff, was in einiger Entfernung lag. Und so haben die ersten probiert anzulegen, griffen an. Und da haben wir dann die ersten Warnschüsse abgegeben.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du bist auf einem Containerschiff unterwegs. Deine Aufgabe ist es, in einem Team von 3 erfahrenen Ex-Soldaten die Sicherheit dieses Schiffes zu gewährleisten. Das ist nötig, weil ihr durch ein Piratengebiet fahrt. Und eigentlich musst du dir keine Sorgen machen, denn es ist alles gut vorbereitet. Das Schiff ist gut gesichert, ihr habt einen Ablaufplan. Doch plötzlich wird die Lage ernst. Ihr geratet in einen Hinterhalt und die Piraten greifen mit einer Wucht von 20 Booten an. Wie würdest du reagieren? Ich vermute, die meisten würden komplett die Nerven verlieren. So wie der philippinische Watchman im Trailer. Doch Clemens Clausen, der diese Situation erlebt hat, ist cool geblieben. Er ist ehemaliger Kampfschwimmer und hat nach seiner Kampfschwimmerausbildung angefangen, im privaten Bereich seine Skills einzusetzen. Er ist mittlerweile Mentalkraftcoach, denn mentale Kraft braucht es, um in einer solchen Situation ruhig zu bleiben und stets Herr der Lage zu sein. In dieser Episode sprechen wir darüber, warum er ursprünglich Kampfschwimmer geworden ist, was die Ausbildung dann alles von ihm verlangt hat und wieso er dort wieder aufgehört hat und welche Jobs er dann gemacht hat. Wir erfahren natürlich, wie dieser Piratenangriff ausgegangen ist und unterhalten uns viel über mentale Kraft. Denn die Kunst, in einer solchen Situation ruhig zu bleiben, ist Clemens so eigen, dass er mittlerweile viele Spezialeinheiten darin ausgebildet hat und auch Bücher darüber geschrieben hat. Und auch wir werden in dieser Folge von ihm ein paar Tipps bekommen, wie wir in Situationen, die uns aus der Fassung bringen könnten, ruhig bleiben können. Und wenn ihr jetzt denkt, Clemens ist ein knallharter Typ mit wenig Facetten, dann habt ihr euch getäuscht. Denn ja, vielleicht ist er ein knallharter Typ, aber er hat auch eine sehr reflektierte, eine sehr ruhige Seite und er philosophiert gerne übers Leben. Und dementsprechend könnt ihr euch hier auf eine sehr actiongeladene, spannende und abwechslungsreiche Folge mit Clemens Clausen freuen. Viel Spaß!
Advertorial. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Besonders den Earth Day, nämlich Montag, den 22. April 2024, solltet ihr euch notieren. An diesem Tag starten einige Highlights, darunter auch die Dokumentation Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse, die vom Oscar-Preisträger und Meeresenthusiasten James Cameron produziert wurde. Ich durfte die dreiteilige Doku schon vorab anschauen und bin begeistert von diesen Tieren. Sie haben 3 Herzen, blaues Blut und können sich durch ein Loch von der Größe ihrer Augäpfel zwängen. Sie sind intelligent, sozial und neugierig, aber zugleich auch furchterregend. Sie sind Meister der Tarnung und Verwandlung und sie besitzen erstaunliche Fähigkeiten, die die menschliche Vorstellungskraft übertreffen. Neugierig geworden? Selbst abtauchen in die geheimnisvolle Welt der Oktopusse könnt ihr am 22. und 23. April jeweils ab 20.15 Uhr auf National Geographic Wild im TV oder ab dem 22. April auf Disney Plus im Stream.
Hi Clemens.
Ich grüße dich, hallo.
Schön, dich hier zu treffen. Wir sind bei dir zu Hause. Wir haben gerade tatsächlich relativ lange in deinem Wohnzimmer den technischen Aufbau hingelegt. Wir haben uns nämlich gedacht, wir machen heute nicht nur Podcast-Aufnahme, wie ich es immer mache, sondern wir filmen das Ganze nebenbei noch so ein bisschen mit. Wir haben nur eine Kamera, deswegen haben wir gesagt, ey, es geht hier heute um dich, deswegen bist du groß mit drauf. Und wir haben hier die Technik aufgebaut, zwischendurch gab es noch ein Stück Kuchen, was du geholt hast. Also erstmal vielen lieben Dank für deine Einladung.
Super, super gerne. Also herzlich willkommen hier bei mir und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir heute beide auf die Beine stellen.
Ja, das bin ich auch und ihr könnt es auch sein. Wir starten jetzt mit unserer ersten Kategorie, dem Meeresrauschen.
Meeresrauschen.
Clemens, vielleicht kannst du uns mal mit ans Meer nehmen in einen für dich perfekten Moment.
Ein perfekter Moment am Meer sieht bei mir so aus, ich bin im Bereich der Südsee oder sogar Indischer Ozean, da kenne ich mich ja sogar ein bisschen aus,
ja.
Vielleicht Mauritius, Madagaskar, liege am Strand und habe ein kühles Bier in der Hand und schaue aufs Meer hinaus und ja, philosophiere über das Leben, weil das mache ich sehr gerne.
Also das heißt, das ist ja eher ein relativ ruhiger Moment. Also du liegst wirklich am Strand, das ist ja keine Action, kein Abenteuer, kein Einsatz, sondern Entspannung.
Genau, also ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass ich genug erlebt habe, genug gesehen habe und habe irgendwann gesagt, so jetzt konzentrierst du dich auf die Momente, die dich weiterbringen, die dich wirklich auch ein bisschen zum Nachdenken bringen und bei mir geht das Ganze so ein bisschen in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung, mentale Stärke, das ist so mein Steckenpferd und da kann ich mich unheimlich gut für begeistern.
Und das begeistert dich so sehr, dass selbst dein perfekter Moment am Meer damit eingefärbt ist?
Auf jeden Fall, weil da hast du die Ruhe, da hast du die Einkehr und so stelle ich mir es zumindest vor. Wie sich das in der Realität darstellt, mag natürlich teilweise anders sein und auch da habe ich ja die eine oder andere Geschichte später noch für dich.
Ja, genau. Und es ist ja auch ein perfekter Moment, der muss ja nicht real sein, sondern den darfst du dir natürlich so backen, wie du ihn gerne hättest. Und wenn du diese Geschichten schon ansprichst, da wäre ich so neugierig, dass ich sage, wir beenden die erste Kategorie auch gleich wieder und springen jetzt rein ins Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
Du bist mit dem Ozean vermeintlich zum ersten Mal so richtig intensiv in Kontakt gekommen, als du die Ausbildung zum Kampfschwimmer gemacht hast. Ist das richtig oder warst du vorher schon ein Mensch des Ozeans?
Also zumindest habe ich dort die See und das Meer kennengelernt. Von Ozean will ich in dieser Epoche meines Lebens noch nicht sprechen. Das kam vielleicht erst später. Aber zumindest vom Kleinen ins Große. Und wir haben tatsächlich im Hallenbad angefangen, um zu trainieren und dann später in die See und ins Meer.
Zu trainieren für die Kampfschwimmerausbildung?
Ganz genau. Das ist ja eine zu meiner Zeit 1,5-jährige Ausbildungszeit gewesen, die man machen musste. Heute ist sie noch etwas länger. Und ja, da wird einem alles abverlangt und man muss da schon recht idealistisch rangehen an die ganze Geschichte. Ich habe immer gesagt, da kannst du keinen hinschicken, da musst du hinwollen.
Verstehe. Und wenn du sagst, da muss man hinwollen, warum wolltest du dahin? Was war deine Motivation?
Also tatsächlich habe ich mir diese Frage auch gestellt und auch reflektiert, warum andere zu solchen Spezialeinheiten möchten. Und ich denke mir, es hat ganz viel damit zu tun, wie man aufgewachsen ist, welche Ideale man für sich selbst gefunden hat und ja, was einen begeistert. Und ich glaube, das war auch bei mir der Motor, dass ich gewisse Dinge sehr, sehr toll fand als Jugendlicher.
Und was zum Beispiel?
Gewisse Filme, die mich inspiriert haben, zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel?
Gibt da so einen James-Bond-Film, wo tatsächlich unter Wasser gekämpft wird. Da gibt es auch so kleine U-Boote, kleinste U-Boote, wo nur ein oder zwei Mann drinne sitzen. Und dort wird der ganze Bereich der Kampfschwimmerei ziemlich gut ausgeleuchtet. Und das hat mich damals als Kind relativ gefesselt oder sehr gefesselt. Und das hat mich doch auch dazu getrieben, dass ich mich für so etwas begeistern kann.
Verstehe. Also dir ging es um das Abenteuer und vielleicht auch diese Helden, die du aus dem Fernsehen kanntest, da selbst so ein bisschen einzutauchen.
Ganz genau. Also das ist das, was mich begeistert hat und ja.
Und dann ist natürlich ganz spannend, du hast schon gesagt, da kann man niemanden hinschicken, da muss man hinwollen. Da spielst du wahrscheinlich darauf an, dass es eine sehr harte Ausbildung ist. Ich kenne dass teilweise von den Navy SEALs, wo es ja Dokumentationen drüber gibt und die berüchtigte Hell Week, wo man dann irgendwie wirklich an die Grenze der, ja, wie soll man sagen, Leidensfähigkeit gebracht wird. Wie ist das bei den deutschen Kampfschwimmern und Kampfschwimmerinnen? Gibt es bei euch auch Frauen in der Einheit?
Sind willkommen, aber bis jetzt hat es noch keine geschafft. Aber schon die eine oder andere Anwärterin war dort. Und es hat dann immer daran gelegen, dass die Klimmzüge nicht geschafft wurden in der Anzahl, wie wir sie machen müssen.
Okay, also das heißt, da müssen wir nicht gendern. Was erwartet alle AnwärterInnen und was muss ein Kampfschwimmer dann geschafft haben, um wirklich in die Truppe aufgenommen zu werden?
Zumindest muss er eine große Leidensfähigkeit mitbringen und ja den Anspruch an sich selbst hegen, etwas Besonderes zu sein innerhalb der Bundeswehr, also eine besondere Qualifikation zu erreichen. Und das hat ganz viel auch mit einer körperlichen Selektion zu tun. Und ja, der Anspruch an sich selbst, dieses auch zu schaffen, also diese Vorgaben, die da gemacht werden, da reinzupassen. Und es ist sehr, sehr anstrengend und man muss es tatsächlich wollen. Und
Was sind das für Vorgaben? Also wenn du sagst zum Beispiel die Anzahl an Klimmzügen, die man schaffen muss, da gibt es ja wahrscheinlich so Kenngrößen, wo man einfach weiß, okay, die muss ich jetzt hinbekommen. Mhm. Und vielleicht kannst du da mal so ein bisschen aufzählen. Was sind so die harten Hürden, die viele Leute aussortieren?
Also es kommen da wahnsinnig gute Sportler an, das vorweg. Und jeder, der sich dort bewirbt, der weiß auch schon, dass er körperlich dafür geeignet sein könnte oder ist. Und dennoch ist es so, dass im Rahmen der Ausbildung viele Leute wieder herausfallen, weil sie sich verletzen oder weil sie mental einbrechen. Und die Körperlichkeit ist eine Geschichte. Das heißt, jeder weiß ja, worauf er sich einlässt, wenn er dorthin geht. Und dass er seine 10 Klimmzüge schafft, dass er seine 5 Kilometer unter 20 Minuten laufen kann, dass er die 1000 Meter Schwimmen unter 20 Minuten schafft. Das ist alles relativ selbstverständlich und wird auch erwartet von den Ausbildern, wenn man da aufschlägt. Und sicherlich im Rahmen der Ausbildung wird man natürlich erstmal mit dem Leistungsstand entgegengenommen, wie man dort aufschlägt, aber dann auch sehr schnell weitergebracht. Und wer da nicht mithalten kann in der Phase des Verbesserns, des Trainings, der fällt dann auch wieder raus.
Das heißt, das, was du gerade genannt hast, diese 10 Klimmzüge, 5 Kilometer in unter 20 Minuten und so, das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass man sich überhaupt mit einem auseinandersetzt. Und dann geht es darum, diese Leistung nochmal zu steigern und besser zu werden. Und quasi den Status quo, den man sich erarbeitet hat, nochmal verbessern zu können. Ist es dann nicht ganz klug, quasi erstmal am unteren Ende der Skala anzufangen, damit man überhaupt noch Luft nach oben hat?
Also es ist tatsächlich so, dass sich in der Ausbildung, wenn man dort anfängt, sich nach dem deutschen Sportabzeichen gerichtet wird. Das ist so die Eingangsvoraussetzung, sage ich mal. Aber wie gesagt, die meisten, die da hingehen, die wissen schon, dass sie auch die weiterführende Ausbildung bestehen können oder durchhalten und sind alle schon viel besser, als das deutsche Sportabzeichen es verlangen würde.
Okay. Im Moment hast du eher so Kraftsport, Leichtathletik Bereiche genannt. Was für spezielle Ausbildungsmethoden gibt es denn dann bei den Kampfschwimmern?
Also im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Durchhaltefähigkeit geprüft wird. Und da gibt es verschiedene Testungen. Laufen und Schwimmen sind nach meinem Dafürhalten Prüfungen, womit man einen Menschen an seine Grenze bringen kann, unter legalen Voraussetzungen.
Okay.
Im Einsatz selbst wird man nicht in die Verlegenheit kommen, 1000 Meter kraulen zu müssen unter 20 Minuten. Das wird nicht passieren, zumal ein Kampfschwimmer üblicherweise Schwimmflossen anhat. Von daher ist der Sport, der dort betrieben wird oder auch abverlangt wird, getestet wird, ein Mittel, um zu schauen, wie weit ist der Einzelne belastbar. Und ja, so eignet sich Sport am besten, weil am legalsten, für die Leistungsüberprüfung, für die Leidensfähigkeit des Einzelnen.
Und geht es dann nur darum, dieses Durchhalten oder warten dann am Ende dieser Belastung, wenn man an der Grenze ist, dann die eigentlichen Aufgaben? Also, dass man zum Beispiel nach 1000 Meter Schwimmen in unter 20 Minuten dann auf einmal noch taktische Entscheidung treffen muss, nochmal Liegestützen oben drauf oder sowas. Also, dass man sagt, okay, erstmal bringt euch erstmal an die Grenze und dann machen wir weiter.
Du hast ja für die Navy SEALs angesprochen, die sogenannte Hell Week. Und in dieser Hell Week ist es ja tatsächlich so, dass eine große körperliche Belastung auf den Einzelnen und auf das ganze Team stattfindet und natürlich auch Teamentscheidungen getroffen werden müssen. Und diese Hell Week, die ist bei den deutschen Kampfschwimmern ungefähr 6 Wochen lang. Und so drastisch ist bei uns die Ausbildung im Gegensatz zu den Navy Seals.
Also sie ist viel härter.
Würde ich behaupten.
Und lass uns mal beleuchten, was eigentlich der Zweck der Kampfschwimmer ist. Für welche Einsätze werdet ihr denn ausgebildet?
Also zu meiner Zeit in den 90er Jahren war es ja noch üblicherweise so, dass der Kampfschwimmer das Aufgabengebiet gehabt hat, das sich annähern über das Wasser an den Einsatzort. Das heißt, im küstennahen Bereich irgendwelche Sabotageakte durchführen, Geiselbefreiungsaktionen oder auch mal eine Brücke zu sprengen oder vor Reede liegende Schiffe lahmzulegen mit Haftladung. So, das ist so das klassische Aufgabengebiet eines Kampfschwimmers. Das hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten ja drastisch erweitert.
Okay, in welche Richtung?
Dass auch Ausbildung stattfindet für befreundete Nationen, dass man halt jetzt in Mali zum Beispiel, Niger waren auch deutsche Soldaten und haben dort Kräfte ausgebildet und das nicht für Wasser, sondern tatsächlich für den Landkampf oder für die Landesverteidigung. Und so ist das Aufgabengebiet vom Wasser eher auch auf das Land verlagert.
Ach so, das sind also auch Kampfschwimmer, die dann dort als Ausbilder Landkräfte trainieren.
Genau, man sagte, dass der Kampfschwimmer triphibisch einsetzbar ist, das heißt zu Wasser, zu Land und in der Luft. Das heißt auch als Fallschirmspringer, also Fallschirmjäger würde man sagen, ist er einsetzbar.
Okay, und waren das dann alles nur Übungen oder warst du dann tatsächlich auch in scharfen Einsätzen unterwegs?
Zu meiner Zeit war es so, dass die scharfen Einsätze noch nicht da waren. Es fing gerade an, wie ich die Bundeswehr verlassen hatte und so bin ich noch so ist dieser Krug doch an mir vorbeigegangen.
Das siehst du auch so. Also du bist froh, dass du nicht in einem scharfen Einsatz dienen musstest.
Also ich persönlich musste mir das nicht unbedingt geben, ja.
Okay. Und du sagst immer deine Zeit, vielleicht kannst du einmal abstecken. Von wann bis wann warst du bei den Kampfschwimmern?
Also ich war von 1992 bis 2000 Soldat und effektiv in der Kampfschwimmerausbildung 6 Jahre. Oder in der Kampfschwimmerei 6 Jahre.
Okay, verstehe. Gab es dann, auch wenn es Übungseinsätze waren, welche, die bei dir in ganz besonderer Erinnerung geblieben sind, weil zum Beispiel was ganz Besonderes passiert ist, weil es auf einmal unerwartet gefährlich geworden ist oder ähnliches. Gibt es da Momente, in die du uns mitnehmen kannst?
Wir waren im Begriff, einen Nachttauchgang durchzuführen, sind quasi mit unseren Schlauchbooten rausgefahren auf die Förde.
Ja.
Und ja, spiegelglatte See, der Mond hat ein bisschen geschienen, es war eine tolle Atmosphäre. Und dann sind wir tauchen gewesen und der Auftrag war, dass wir per Kompasskurs von A nach B unter Wasser tauchen. Und beim Kampfschwimmer ist es ja so, dass es nicht darauf ankommt, besonders tief zu tauchen, sondern weit und gewisse Punkte unter Wasser zu erreichen. Also dieses Kompasstauchen, dieses Navigationstauchen ist ja das, was ein Kampfschwimmer macht.
Okay.
Und so war unser Auftrag, dass wir ja per Kompasskurs unter Wasser von A nach B tauchen.
In der Nacht?
In der Nacht, ja. Man sieht gar nichts außer seinen Kompasskurs, seine Uhr und sein Tiefenmesser. Also diese 3 Parameter hat man zur Verfügung.
Habt ihr denn Taschenlampen oder ähnliches an und seht euch noch gegenseitig oder? Nein, also weil dann wird man ja auch vom Feind gesehen. Theoretisch, ne?
Ganz genau. Also jede externe Lichtquelle ist da untersagt. Und es kommt darauf an, ungesehen quasi von A nach B zu kommen. Und deswegen nutzt man das Wasser. Sonst könnte man ja auch ganz normal mit dem Boot von A nach B fahren und dort aussteigen und seine Sachen machen. Und daher der Kopf unter Wasser, das ist das Allerwichtigste, dass man nicht gesehen wird. Und da ist die Tiefe nicht entscheidend, sondern welche Strecke, welche Weite man erreichen kann unter Wasser. Und ja, das alles dann auch unter Wasser zu navigieren. Und wie gesagt, da hast du nur 3 Parameter zur Verfügung. Einmal die Tiefe und deine Uhr, also die Zeit und der Kompasskurs.
Ist das dann wirklich so, dass man quasi in einem schwarzen, leeren Raum schwebt und man sieht einfach nichts und kann einfach die ganze Zeit nur gucken, wie viel Zeit ist vergangen, wie tief bin ich und
genau. Wo
ist Norden?
Genau, also man hat seine Kompasskurse vorher aus einer Seekarte herausgenommen und die schreibt man auf sein Navigationsbrett auf die Rückseite mit einem Edding oder mit einer eingeschweißten Folie, so dass man sie in der Nacht umdrehen kann und das ein bisschen anleuchten könnte.
Ja.
Ja, und dann weiß man wieder, wo man längst tauchen
soll. Aber man hat sonst keine Orientierung, weil einfach alles schwarz ist,
genau.
Als hätte man eine Augen verbunden.
Genau. Und man weiß ja als erfahrener Taucher oder als Kampfschwimmer, in welcher Zeit man welche Strecke taucht.
Okay.
Ja, und so kann man kalkulieren, ich bin in 20 Minuten am Punkt B angekommen. Ja, weil man halt weiß, man schafft in 20 Minuten meinetwegen 800 Meter.
Und ist man da mit Tauchbuddy unterwegs oder ist das eine Solo-Mission?
Genau, das ist immer zu zweit. Also man ist da aus Sicherheitsgründen mit einer Handverbindungsleine verbunden, sodass, wenn etwas passieren sollte, dass man seinem Kollegen Bescheid sagen könnte, pass mal auf, ich habe hier ein Problem. Und
indem man an dieser Verbindung zieht?
Das wäre möglich, ja. Aber ein aufmerksamer Rottenpartner, Rotten nennt man das, ist natürlich da sehr sensibel und weiß ganz genau, wann der Partner da Probleme bekommt und man achtet auf sich.
Okay, aber wenn man jetzt in diesem dunklen Nichts unterwegs ist, mitten in der Nacht, ohne Beleuchtung, sieht man den Partner wahrscheinlich ja auch gar nicht, oder?
Nee, man sieht ihn gar nicht, nee.
Okay, das heißt, dann kann man ja so aufmerksam sein, wie man möchte. Wenn der nicht irgendein Zeichen gibt, dann weiß man nicht, was gerade los ist, oder?
Also man kann sich das so vorstellen, dass du mit einer gewissen Geschwindigkeit unter Wasser unterwegs bist.
Ja.
Und man muss sich schon richtig ins Zeug legen, um mit erfahrenen Kampfschwimmer tauchen zu können. Sie tauchen sehr schnell.
Okay.
Ja, und richtig Gas zu geben unter Wasser, so haben wir es immer ausgedrückt, ne, das ist schon relativ anspruchsvoll. Und wenn da einer ein bisschen zurückfällt und diese Handverbindungsleine stramm wird, dann weiß ich, dass er irgendein Problem hat. Er taucht nicht mehr in der Geschwindigkeit, die wir gewohnt sind.
Also ihr seid wirklich alle auf eine Geschwindigkeit eingenormt?
Ja.
Krass, die ihr einfach blind einhalten konntet.
Man kann sich das so vorstellen, dass ein Kampfschwimmer, der frisch aus der Ausbildung kommt und ja, denkt, er ist sehr, sehr gut trainiert, weil er ja voll im Saft steht, jetzt in die Einsatzkompanie kommt und mit einem erfahrenen Kampfschwimmer tauchen geht und dann wird er sehen, wie die Handverbindungsleine stramm ist, ja? Und er quasi wie eine Mülltüte durchs Meer gezogen wird.
So krass ist es dann nochmal.
Ja, genau.
Ja. Krass, okay, verstehe. So, jetzt habe ich deine Geschichte mit all meinen Fragen unterbrochen. Ihr wart also dann dort in dieser Dunkelheit unterwegs. Wann kam der Moment, wo du gesagt hast, okay, ab da war es ein besonderer Tauchgang?
Naja, wir sind eine Weile getaucht und dann auf einmal habe ich einen riesigen Buddy-Check von der Seite bekommen. Also hat mich was angerempelt.
Ja.
Und da weißt du natürlich als Taucher überhaupt nicht, was jetzt gerade los ist. Ne? Also, dass es kein anderer Taucher war, war mir relativ schnell klar. Dafür war der Impact einfach zu stark. Und also muss es irgendwie ein Fisch gewesen sein. Und ich weiß ja bis heute nicht ganz genau, was es war. Aber ich gehe mal von einem Schweinswal oder ja, es war wahrscheinlich ein Schweinswal, der mich da unter Wasser angerempelt hat, weil er ganz einfach kurz austesten wollte, was da in seinem Teich da so rumschwimmt, ja, und er einfach nur kurz Hallo sagen wollte. Und ja, für einen Taucher ist es natürlich ein starker Impact,
ja,
weil er auch unverhofft kommt. Wir haben ja nichts gesehen, außer unsere drei Parameter, Kompass, Uhr und Tiefenmesser. Und von daher war der Impact sehr überraschend. Und man erwartet ja einen zweiten oder einen dritten.
Ja,
ja, es kam aber kein weiterer. Von daher, da jetzt die Nerven zu behalten, war wichtig und dass man dort ruhig bleibt und einfach seinen Auftrag weitermacht.
War die Handleine dann stramm?
Die war kurz mal stramm und auch eine kurze Irritation. Mein Rottenpartner hat auch gemerkt, dass da irgendwas war. Aber ja, man hat sich damit nicht großartig befasst.
Also man kann ja auch dann nicht miteinander reden. Man merkt nur, es ist irgendwas, aber...
Genau.
Man hofft einfach nur, dass der andere wieder anfängt zu schwimmen und die Handleine nicht mehr stramm ist, dass man weitermachen kann.
Genau. Ja, und man nimmt das sofort seinen Rhythmus wieder ein und weiter geht's.
Wie ging's dir denn dann im Wasser? Also du kriegst also die vollen Punch in die Seite, bist ja super vulnerabel, absolut dunkel, du weißt nicht, was es war, du weißt nicht, wo es hin ist, ob nochmal was kommt. Wie ist dein Innenleben in diesem Moment gewesen?
Ja, du machst dir ja schon Gedanken, ob der nächste Impact jetzt frontal von vorne kommt. Kann da viel passieren, kann da bis zum Genickbruch alles passieren, wenn so ein Riesentier dich von vorne erwischt. Oder du weißt nicht, was die nächste Aktion dieses Fisches ist oder dieses Schweinswals wäre. Und von daher, ja, das musste ich ausblenden in der Situation. Ich würde mal behaupten, das könnte auch jeder andere Taucher. Ich würde das gar nicht als so etwas Besonderes bemessen wollen. Aber es war doch ein Eindruck für mich, der gezeigt hat, dass es ganz wichtig ist, wenn man in einer extremen Situation ist, dass man einfach seinen Rhythmus wieder einnimmt und weitermacht.
Ja, also ich würde sagen, die allermeisten Taucher und Taucherinnen würden erstmal schon Schwierigkeit haben, in der Situation überhaupt ruhig zu bleiben, in absoluter Dunkelheit mitten im Meer nicht zu wissen, wo was ist. Und wenn dann noch irgendein Wesen entschieden hat, einen aufs Korn zu nehmen, also da ruhig zu bleiben, ist, glaube ich, echt eine Leistung. Wie lange hat es gebraucht, bis du wieder quasi im absoluten Standardmodus warst? Oder warst du da richtig froh, aus dem Wasser raus zu sein, als ihr endlich da wart?
Also man kann sich das so vorstellen, wenn Kampfschwimmer tauchen. Beispielsweise, wir gehen jetzt joggen. Ich denke mal, dass du ein guter Läufer bist.
Ja, gut, würde ich jetzt nicht sagen, ich kann wohl laufen.
Du kannst wohl laufen, das habe ich mir gedacht. Und wenn wir beide jetzt laufen gehen würden und hätten eine gewisse Geschwindigkeit, in der wir uns nochmal gerade so unterhalten könnten.
Ja.
So, und dann kommt jetzt jemand und bombt dich von der Seite weg, rempelt dich einfach weg. So, ja. Und der andere, der läuft ja jetzt weiter, hat es ja nicht mitbekommen.
Ja.
Wir haben jetzt ein ganz langes Zange, oder ganz lange Handzange. Ja. So. Und jetzt musst du wieder diese Geschwindigkeit aufnehmen, mitmachen. Das heißt auch wieder die Geschwindigkeit sofort wieder weiterlaufen. Und so kann man sich das vorstellen. Weil das Kampfschwimmertauchen ist ja schnelles Tauchen.
Ja.
Es ist gleichmäßig und es hat eine gewisse Geschwindigkeit, wie beim Laufen.
Ja.
Und da war es halt wichtig, sich schnell wieder einzufangen mental und weiterzumachen. Von daher, das Überlegen hat da gar nicht so stark stattgefunden, sondern einfach das zu wissen, jetzt muss ich weitermachen.
Ja, also du bist so on a mission, dass das einfach dann weitergeht, ja.
Und nach dem Tauchgang hat man natürlich darüber gesprochen. Es findet ja immer ein Debriefing statt, wo man seinen Tauchgang nochmal bespricht mit allen Beteiligten. Und da wird dann aufgezeigt, was man beim nächsten Mal besser machen kann, wie wir unsere Leistung optimieren können. Dafür dient ja dieses Debriefing und auch das wurde dort angesprochen. Und ja, es ist nicht großartig thematisiert worden. Es wird ja was soll man dazu sagen? Es kann jeden Tag passieren, so etwas.
Ist es auch anderen schon passiert? Ist das bekannt?
Mir ist es nicht bekannt.
Okay, also ich weiß auf jeden Fall, es gibt, mir fällt der Name gerade nicht ein, einen Deutschen, der war mal 1920, 1930, jemand, der extrem lange Strecken geschwommen ist. Über den gibt es auch ein Buch, Der Mensch als Fisch heißt das. Ich habe jetzt tatsächlich seinen Namen vergessen, aber der wollte den Ärmelkanal durchschwimmen und ist dort von einem Tümmler gerammt worden. Tatsächlich auch so, dass er sich, glaube ich, Rippen gebrochen hat und diesen Versuch abbrechen musste. Also das gibt es durchaus, dass Meeressäuger rammen. Mhm. Tatsächlich, ja. Wir gehen jetzt mal weiter. Du warst dann ja irgendwann kein Kampfschwimmer mehr. Wie kam es zu dem Ausstieg? Gab es dafür einen speziellen Grund?
Ja, bei mir hat sich die Frage gestellt, ob ich den Weg des Berufssoldaten irgendwann einschlagen möchte oder lieber aus der Bundeswehr herausgehe und dann die zivilen Herausforderungen anstrebe. Und bei mir war es wirklich so, dass ich eine große Chance damals bekommen habe, im privaten Sicherheitsbereich einzusteigen. Und wir haben dort gute Aufträge gehabt und von daher war es für mich irgendwann so, dass der Weg zu Ende war und ich dann gesagt, okay, jetzt werde ich ein ziviler Sicherheitsmann sozusagen.
Bodyguard?
Ja, es geht in die Richtung Personenschutz, Objektschutz und nachher ja auch Schiffsbegleitung für Antipiraterie.
Genau, und darüber möchte ich jetzt gerne noch weiter mit dir sprechen, nämlich diese Zeit in der Antipiraterie. Wie kommt man an so einen Job?
Ein ehemaliger KSK-Teamleader. Wir kennen uns ja irgendwie alle. Das heißt, Kommandosoldaten kennen sich in Deutschland eigentlich über Ecken zumindest alle.
Ne? Ja.
Und derjenige hat eine Firma gegründet, die sich mit Antipiraterie auseinandergesetzt hat. Das Problem war ja schon lange Zeit bekannt, dass im Großraum Indischer Ozean gewisse Banden umherfahren und ja Containerschiffe entern und dort quasi dann die Besatzung als Geisel halten und auch Lösegeld erpressen von den Reedereien. So, und es hat sich also, verschiedene Sicherheitsfirmen haben sich in Deutschland mit diesem Thema beschäftigt, international sowieso. Und dieser ehemalige KSK-Mann, der hat eine Firma gegründet aufgrund dessen und hat jetzt Personal gesucht, die das Ganze mit ihm umsetzen. Im Bereich Begleitung von Seeschiffen im Indischen Ozean, um diese Schiffe zu begleiten und vor Piraten zu beschützen.
Und das hast du dann gemacht. Du warst dann auch schnell Anführer dieses Sicherheitsteams. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie viele Personen wart ihr und wie wart ihr ausgestattet, um die Sicherheit dieser Schiffe zu gewährleisten?
Also wir mussten natürlich gewisse Ausfuhrregularien erfüllen. Man arbeitet dort mit den Ämtern zusammen, dass man überhaupt auch seine Werkzeuge in Anführungsstrichen mit ausführen darf und dementsprechende Munition.
Also Werkzeuge sind Waffen.
Ja. Und so muss man es auch sehen. Also es dient wirklich nur einzig und allein der Prävention.
Verstehe.
Und der im schlimmsten Falle natürlich der Verteidigung. Aber allein die Präsenz eines Piratenteams an Bord sorgt in den meisten Fällen dafür, dass auch kein Angriff stattfindet.
Also eines Anti-Piratenteams, meinst du? Genau, okay. Ja. Und wie viele Leute wart ihr dann?
Also zu Anfang waren wir drei-Mann-Teams und später wurde es von der Bundesregierung vorgeschrieben, dass man 4-Mann-Teams bildet.
Okay.
Aber man kann diesen Auftrag auch mit 3 Mann wunderbar bewerkstelligen. Wenn jeder aufpasst und jeder mitmacht, dann ist es ein System, was durchaus funktioniert.
Und in diesen 4 Jahren kam es dann nicht nur zu Übungen, sondern auch durchaus zum Ernstfall. Schiffe, auf denen du warst, wurden von Piraten angegriffen. Auch da, nimm uns gerne mal mit in eine solche Situation.
Also die erste Fahrt, die ich gemacht habe, das war ein Team auch von ehemaligen Spezialsoldaten der Bundeswehr. Und das war unsere allererste Fahrt. Wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns mit diesem Auftrag auseinandergesetzt. Wir haben diesen Auftrag verstanden, worauf es ankommt, wie wir ein Schiff protektieren können. Wir haben das ganze Schiff aus mit NATO-Draht abgewickelt.
Sodass also so Stacheldraht.
Genau. Ja. Sodass man auch es sehr, sehr schwer hat, überhaupt an Bord zu kommen. Und das sind alles die Erfahrungswerte, die wir so in der ersten Tour 2010, 2011 so gemacht haben. Und daraufhin haben wir, also diese Tour ging 3 Monate. Dann sind wir wieder nach Hause, haben Lagebesprechungen gemacht, haben alles an Wissen und Erkenntnissen zusammengetragen. Und dann haben wir verschiedene Teams eingeteilt. Und ich wurde Teamleader von einem neuen Team. Und wir wurden dann eingeschifft. Und zwar sind wir in Mombasa an Bord gegangen. Und es waren, wie gesagt, 2 andere mit mir. Sehr gute Soldaten. Und wir haben dann ja das Schiff begleitet und es war so, dass wir dann tatsächlich in einen Hinterhalt geraten sind von Piraten, die dort ja auf Schiffe gewartet haben. Und so kam es, wie es kommen sollte, dass wir dort tatsächlich angegriffen wurden. Ja.
Wie hast du das festgestellt, dass ihr in einem Hinterhalt seid? Also mich interessiert dieser Moment, wenn ich mir das vorstelle, dass ich auf einmal realisiere, oh shit, jetzt wird's ernst. Was da in einem vorgeht, wie merkt man das überhaupt und das, was war das für eine Situation? War das tagsüber? Hat die Sonne geschienen? Was mitten in der Nacht? Nimm uns mal mit.
Es ist ja so, dass man schon denkt, man ist im Indischen Ozean unterwegs. Wenn es einen treffen soll, das wäre ja wie die Nadel im Heuhaufen. Es ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man selbst ausgerechnet auf Piraten trifft in diesem riesigen Gebiet des Indischen Ozeans. Und es ist sowieso so, dass nachts keine Angriffe stattfanden, weil auch die Piraten sehen nachts nichts und von daher warten diese Piraten immer, bis der Morgen graut, bis es hell wird und dann versuchen sie sehr schnell anzugreifen, sehr überrumpelnd, mit der Hoffnung, dass man sie nicht vorher erkannt hat, dass man das Radarbild nicht gelesen hat, dass man nicht gesehen hat, dass man verfolgt wird oder auch, dass die Besatzung unaufmerksam ist, dass man nicht erkannt wird. Das ist so diese Taktik der Piraten bis dato gewesen. Aber dieser Fall war etwas anders. Und zwar, es war morgens 6 Uhr. Wir waren zu zweit auf der Brücke oben. Kapitän war zugegen, der erste Offizier war zugegen. Und wir waren unterwegs nach zu den Comore Islands, Comoren, und plötzlich schrie der philippinische Watchman, also derjenige, der Ausschau hält, der den Seeraum mit uns beobachtet, Pirates Attack. So, und er zeigte in eine Richtung und wir sahen nichts auf dem Ozean. Und er flippte völlig aus und zeigte wie wild in diese Richtung und machte deutlich, dass Piraten sich annähern. Und nun muss man wissen, diese philippinischen Seeleute, die haben ein so gutes Auge für das Wasser, für die See, weil sie sehr viele Generationen schon Seeleute sind. Und die sehen das Meer anders als wir. Und er konnte quasi dieses Piratenboot schon weitaus vorher wahrnehmen, bevor wir sie sehen konnten. Und sie kamen dichter und auch wir sahen sie dann und wurden dann, ja, uns war dann klar, dass es hier jetzt wirklich ein Piratenangriff, haben uns dann auf beiden Brückenauslegern positioniert und dann sahen wir weitere Piratenboote und zwar Steuerbord wie auch auf Backbordseite.
Wie viele?
Also insgesamt waren es 20 Boote und plus ein Mutterschiff, was in einiger Entfernung lag. Wir wussten auch, dass eine Pirate Action Group in diesem Bereich unterwegs ist. Man bekommt ja so eine Art Maritim Report zugefaxt. täglich. Und da war schon bekannt, dass eine Pirate Action Group sich in diesem Gebiet aufhält. Dennoch denkt man ja, es trifft einen nicht. So, aber das war tatsächlich so. Die lagen in einem Abstand von 3 Seemeilen auseinander und man fuhr quasi mit dem Containerschiff mitten hindurch. Und so haben die ersten probiert anzulegen, griffen an. Und da haben wir halt laut unserer Rules of Engagement, unserer Sicherheitseskalationsrolle, haben wir dann die ersten Warnschüsse abgegeben, dass dann auch die Piraten wussten, okay, näher kommen ist nicht gerade gesund. Und so war es, dass sie sich haben abfallen lassen, sind zurückgefallen. Und die nächsten Piraten haben probiert anzulegen, haben das Gleiche probiert, weil sie halt keinen Funk untereinander hatten, miteinander nicht kommunizieren konnten. Und so haben alle es durchprobiert, ja. Und der ganze Vorfall hat 50 Minuten gedauert, bis jeder wusste, okay, da sind also Männer da oben, die das Schiff verteidigen. Und so konnten wir den Piratenangriff abwehren.
Das heißt, die sind nah ans Boot rangefahren und ihr habt Warnschüsse abgegeben in die Luft oder denen vor den Bug geschossen oder wie muss man sich das vorstellen?
Naja, wir haben erstmal das Schiffshorn betätigt, was erstmal total banal klingt, aber es hat einfach was damit zu tun, dass man den Piraten jetzt deutlich macht, sie sind erkannt. Ja. Sie sind jetzt nicht mehr im Schatten des Nichterkennens unterwegs, sondern sie sind aufgeflogen, man weiß, dass sie kommen, also Schiffshorn betätigen, einfach um eine Eskalationsspirale einzuhalten. Und dann können Sie jetzt immer noch überlegen, ob es Sinn macht, jetzt dichter zu kommen, wenn Sie schon aufgeflogen sind, ja, wenn man Sie gesehen hat. Viele Seeleute sind unachtsam. Die fahren einfach stur geradeaus und gucken höchstens aufs Radar und das war's und gucken gar nicht raus.
Ja. Ja.
Also ist es schon der Gedanke schon sinnvoll, da auch zu zeigen, pass auf, wir haben euch gesehen.
Ja.
So, und wenn Sie dann dichter kommen, dann schießt man eine Fallschirmleuchtrakete nach oben. Das ist so eine Pyrotechnik.
Ja.
Fällt dann so ein roter Leuchtball runter an so einem Fallschirm. Und auch hier dient es wieder nur der Signalgebung. Pass auf, wir haben euch aufgenommen, wir haben euch entdeckt und lasst von diesem Angriff ab.
Ja.
So, und dann des Weiteren ist es so, dass man dann auch vielleicht die Waffe hochhalten könnte, wenn es überhaupt Sinn macht. Bei uns hat es keinen Sinn gemacht. Wir haben dann Warnschüsse in die Luft abgegeben, mit der Hoffnung, dass es akustisch aufgenommen wird. Wird es aber, man muss sich da nichts vormachen, wird aber nicht, weil es ist einfach zu weit weg und der Knall, der Schall geht weg.
Ja. Ja,
der hat da keine Reflexionsflächen auf dem Wasser. Das heißt, der Schall, der ist relativ leise unten. Und so mussten wir tatsächlich Warnschüsse vor dem Bug abgeben, sodass das Wasser aufspritzt. Ja, also da kommt immer so eine kleine 2-Meter-Fontäne hoch, wenn man mit so einer 308 ins Wasser schießt. Und so war es, dass sie gesehen haben, okay, hier wird auf uns geschossen, beziehungsweise in unsere Nähe geschossen. Und dann haben sie erst so einen Angriff abgelassen. Wichtig war halt nur, dass sie nicht in den Bereich kommen, wo sie ihre Waffen benutzen können. Sobald sie so dicht kommen, dass sie ihre Panzerfaust oder ihre Kalaschnikow benutzen können, haben sie ein Bedrohungsmerkmal und können das Schiff bedrohen, jetzt anzuhalten.
Und ab dann wäre eure Strategie dazu geändert, dass ihr auf die Boote selbst geschossen hättet.
Genau, das heißt, da geht es dann jetzt, also irgendwann, also man verteidigt zuerst natürlich das Schiff, aber irgendwann geht es auch in den Bereich Selbstverteidigung.
Hm.
Ja, das heißt, man muss natürlich genau wissen, wenn die Piraten an Bord kommen, was machen sie mit einem? Ja, und das sind teilweise keine schönen Geschichten, die da schon passiert sind. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, da erfolgreich zu sein, dass die Piraten nicht boarden können. Und von daher die Strategie ist, lass sie nicht so dicht kommen, dass sie ihre Waffen benutzen können.
Und auch da interessiert mich jetzt tatsächlich dein Innenleben. Also ein Piratenangriff, stellt man sich jetzt 1-2 Boote vor und denkt, okay, wenn auf einmal 20 Boote da sind, gibt es da so einen Moment, wo dir das Herz in die Hose rutscht und denkst, oh shit, ich hoffe, wir kriegen das hin. Also wenn die es jetzt ernst meinen und ohne Rücksicht auf eigene Verluste mit 20 Booten angreifen, stelle ich mir schon schwierig vor, das zu verteidigen.
Also der erste Punkt, der uns allen klar war, dass das Kriminelle sind und keine Terroristen. Das heißt, die haben den Anspruch zu leben, das zu überleben. Ein Terrorist, das wäre weitaus schwieriger, der jetzt irgendwie ein Attentat nur vorhat oder ein Selbstmordattentäter, dem es jetzt egal ist. Der hat jetzt mal sein Boot mit Sprengstoff beladen und fährt einfach gegen die Bordwand. So, das ist eine andere Nummer. Aber das sind Kriminelle, die wollen tatsächlich das Ganze überleben, weil sie wollen ja auch Geld haben. Also das sich bewusst zu machen in der Situation macht natürlich Sinn, dass man jetzt ein System hat, das man anwendet und auf dieses System vertrauen kann, wenn man es korrekt anwendet und dass es auch ohne Personenschäden vonstatten geht. Das ist auch ein gutes Gefühl, ne, dass man jetzt nicht in einen blutigen Kampf verwickelt ist. So ist es ja nicht. Ne, man hält eine Eskalationsspirale ein und sagt, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Und das wird verstanden, weil es halt Kriminelle und keine Terroristen sind.
Aber das weißt du ja in dem Moment, wo du die 20 Boote sichtest, noch nicht. Wie ging es dir da? Also ist dieses System zu haben dir so viel Sicherheit, dass du da völlig cool bleibst, als ob jetzt gerade einfach eine neue E-Mail eingekommen wäre? Oder ist es dann schon so, dass du denkst,
Natürlich, also da kann man ja ehrlich mit sich selbst sein. Und natürlich hat man da den Gedanken, oh, pass auf, hier kannst du jetzt auch nicht weg, ne? Das ist jetzt ernst, ne? Also das ist jetzt nicht keine Übung. Also wir haben das ja zigmal geübt, auch als Kampfschmer hast du ja gewisse Übungen, ne? Aber es ist halt immer noch was anderes, wenn tatsächlich der Fall eintritt, wo du wirklich dich verteidigen musst oder ja, deinen Auftrag umsetzen musst, weil da gibt es kein Klippo oder ich gehe mal auf Toilette, muss nochmal drüber nachdenken, ob ich das überhaupt will, weil jetzt ist der Zeitpunkt da abzuliefern und die Konsequenz ist halt dramatisch, wenn es nicht funktioniert. Und das wird einem natürlich bewusst in der Situation und da habe ich das allererste Mal auch auf eine Atemtechnik zurückgegriffen, die ich selbst gefunden habe. Ich habe sie ja nicht entwickelt, aber gefunden und mich damit beschäftigt habe.
Da kommen wir später auch noch zu, da bitte ich dich, die vielleicht auch nochmal zu erklären, weil die kann natürlich auch für uns alle ganz hilfreich sein. Also du hast eine Atemtechnik gehabt, mit der du dich dann runterbringen konntest.
Weil ganz, ganz viele Menschen, die in besonderen oder sehr drastischen Situationen sind, die vergessen zu atmen. Mhm. Ja, man spricht ja auch vom stockenden Atem, ihm ist der Atem gestockt. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, um seinen Stress auch zu negieren, aufzulösen, wenn man einfach bewusst jetzt weiter atmet, also tiefe Atemzüge macht und versucht, den Sauerstoff weiter fließen zu lassen. Das bringt schon mal ganz, ganz viel Ruhe und auch Klarheit. Weil nichts wäre jetzt ja schlimmer, als die Nerven zu verlieren oder irgendwie,
Also du hast sie nicht verloren? Gab es Leute in deinem Team oder in der Besatzung, die dann die Nerven verloren haben?
Nein, bei uns nicht. Ich habe von einem Nachbarschiff gehört, dem es passiert ist. Ne? Da ist jemand tatsächlich ohnmächtig geworden bei einer Piratenannäherung. Aber da ist dann auch viel schon im Vorwege passiert bei dem Einzelnen, was er nie abgearbeitet hat. Das heißt, sein mentaler Krug war bereits gefüllt. Und so kam es halt, dass nichts Neues mehr reinpasste an Reizen.
Okay, ja, verstehe. Da können wir gerne auch später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, dieses mentale System, was ja wirklich auch eins deiner Steckenpferde ist. Wie oft wurdest du in dieser Zeit von Piraten angegriffen?
Also in den ganzen 4 Jahren, wo ich zu See gefahren bin, war es zwei Vorfälle.
Okay, waren die beide gleich? Also das eine Mal hast du es ja schon beschrieben, der mit den 20 Booten, die auf einmal ankamen und wirklich anlegen wollten. Oder hat sich die Strategie dann auch verändert?
Absolut. Also die Piraten haben irgendwann geschlossen gewusst, okay, es bringt nichts weiter, jetzt einfach ein Boot anzusteuern mit der Hoffnung, dass da keine Piratenabwehrtrupps oben sind, sondern die haben immer geschaut, jetzt sich langsam angenähert, geschaut, ob Wachpersonal auf der Brücke ist. Also erstmal ein Boot nur hingeschickt, ganz vorsichtig, unbewaffnet, mit Händen nach oben. Und nur geguckt auf die Brücke oben, auf den Ausleger, ob dort Wachpersonal da ist oder nicht. Und wenn ja, dann umgekehrt. Meldung gemacht zu der Gruppe, die da lag. Vielleicht in 3, 4 nautische Seemeilen. Und dann sind die abgezischten.
Okay, und wie habt ihr die dann verteidigt? Also einfach euch gezeigt?
Genau, das heißt, hier war es wirklich so, dass man die Waffe einfach nach oben gehalten hat, schön quer gehalten hat, dass man sie auch visuell aufnehmen kann. Und irgendwann kamen sie dann auch so dicht, dass sie es auch gesehen haben, haben gegrüßt und sind wieder weggefahren.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht ganz so weit eskaliert wie in der ersten Runde.
Das nennt man einen sogenannten Soft Approach, also eine weiche Annäherung.
Ja, wir springen mal in die nächste Kategorie, am Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Ein Abgrund, der sich in deinen Tätigkeiten definitiv auftut, ist, dass immer die Möglichkeit da ist, von einer so blutigen Situation, wie sie in den Situationen ja zum Glück verhindert werden konnte. Aber es kann dazu kommen, dass du tatsächlich deine Waffe auf einen Menschen richten musst. Und ich selber, ich bin eher pazifistisch veranlagt. Für mich käme so ein Job gar nicht in Frage, bei dem überhaupt die Möglichkeit besteht, dass ich in so eine Situation gerate. Und ich bin gleichzeitig auch sehr froh, dass es eine Exekutive gibt, die bei uns sowohl im Inneren als auch im Äußeren irgendwie für die Sicherheit sorgt. Also das muss es ja schon irgendwie geben. Und trotzdem würde es mich total interessieren, wie du dazu stehst. Du hast ja dann auch speziell Jobs ausgesucht, bei denen es diese Möglichkeit gibt. Du hast vorhin gesagt, man denkt so ein bisschen, das ist ja die Nadel im Heuhaufen, wird schon nicht passieren. War das auch wirklich so die Hoffnung für solche Situationen oder hattest du da für dich drüber nachgedacht und irgendwie deinen Frieden mitgeschlossen im Zweifelsfall?
Also die Menschen, die auf diese Lebensmittel, auf diese Nahrungsgüter gewartet haben an diesen Häfen, die waren sehr, sehr dankbar dafür, dass wir das Schiff dort heil hingebracht haben. Weil diese Welthungerhilfe, die ja im ganzen indischen Bereich, indischen Ozeanbereich unterwegs ist, die hat gewisse Punkte, wo diese Lebensmittel aufgenommen werden, Häfen, und weiterverteilt werden zu Flüchtlingscamps und dergleichen. Und so konnte ich den Sinn auf jeden Fall für mich ganz klar ermitteln, dass ich sagte, okay, hier machst du wirklich was Gutes.
Also das waren wirklich Essenslieferungen, genau, in Krisengebieten.
Medikamente, Essen und dergleichen, ja.
Ja.
Und von daher war es natürlich auch mir ein großes persönliches Anliegen, da meinen Beitrag zu leisten. Ja, und deswegen war es auch eine sinnvolle Aufgabe für mich. Und ja, nebenbei konnte ich so viele tolle Inseln bereisen, habe so viele tolle Sachen gesehen, aber natürlich auch Dinge gesehen, die nicht so schön waren. Und wenn wir jetzt mal im Bereich Ozean mal schauen, bin ja auch ein Freund von Umweltschutz und von einen sauberen Ozean. Da gibt es eine Insel im Indischen Ozean, deren Hauptstadt Mutsamudu ist.
Wie heißt die Insel?
Ja, ist eine gute Frage. Diese Insel, die wird von Frankreich unterhalten.
Ja.
Das ist eine ganz kleine Insel in dem Bereich der Komoren. Aion oder so heißt die Insel. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich müsste mal nachgucken.
Ist nicht so wichtig, ja.
Und zumindest diese Hauptstadt Mutsamudu ist auch ein Hafen, ein ganz kleiner Hafen. Und die Containerschiffe können dort ihren Müll loswerden.
Ja.
Das heißt, gegen Bezahlung können sie dort ihr Müll verkaufen.
Okay.
So, und diese kleine Insel im Indischen Ozean hat eine Mülldeponie. So. Und diese Mülldeponie, die ist in Strandnähe und die wird nie größer. Und alle Schiffe bringen dort ihren Müll hin, verkaufen diesen Müll, die sind froh, dass sie den Müll los sind. Und es ist verboten, Müll über Bord zu werfen. Ja, ja. Und da achtet auch jeder Kapitän drauf. Und da können sie legal ihren Müll verkaufen. Und diese riesengroße Mülldeponie, die ja schon beachtlich ist, wird aber nie größer. Weil das Meer trägt immer schön die Plastiksäcke mit dem ganzen Plastik hinten ab. Mhm. Und vorne wird immer raufgeschmissen. Und das sind natürlich Dinge, die man da sieht, wo man denkt, guck mal, was ist los in der Welt, dass du siehst, wie gewisse Regularien eingehalten werden. Das heißt, Müll wird nicht über Bord geworfen und alles wird, ne, wird auch notiert und dokumentiert, dass alles rechtens ist. Mhm. Und dann wird so etwas gemacht und jeder sieht es und keiner handelt. Und das sind natürlich so kleine Augenöffner, die einen dann auch wirklich dann ins Denken bringen.
Das glaube ich sofort. Und du sagst, alle sehen es und niemand handelt. Das galt auch für dich, weil du da gar nicht die Möglichkeit hattest, da irgendwie was zu unternehmen, oder hast du versucht,
also du sprichst darüber? Ich sprich darüber. Viele Leute sprechen nicht drüber, denen ist es vielleicht auch egal, keine Ahnung.
Ja.
Ich thematisiere das und das ist der Beitrag, den ich jetzt leisten kann. Und ja, diese Insel wird von Frankreich unterhalten. Auf dieser Insel, da muss auch niemand irgendwie arbeiten. Das ist, wird alles unterhalten. Jeder hat alles dort, was er zum Leben braucht, vom Mobiltelefon und alles ist da. Wird alles hingefahren und der Müll wird da verkauft. Aber Frankreich holt diesen Müll dort nicht ab.
Ja. Ja.
Also wie es heute ist, weiß ich nicht. Ich spreche hier von 2012. Vielleicht hat es sich geändert, aber das ist so das, was ich in der Zeit wahrgenommen habe. Und das ist, wie gesagt, eine Insel im Indischen Ozean.
Mhm.
Es gibt viele, wo es ähnlich ist.
Ja. Ja, auch das auf jeden Fall ein Abgrund der Meere, den du da entdeckt hast. Ich würde gerne noch einmal kurz zurückkehren zu dem Punkt, den ich eben angesprochen habe. Das war für mich auf jeden Fall sehr überzeugend, zu sagen, hey, wenn da Hilfsgüter hingeschickt werden und die beschützt werden müssen, dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Art und Weise, meine Fähigkeiten einzusetzen. Selbst wenn es zu unschönen Szenen kommen könnte, ich weiß, warum ich das tue. Jetzt ist es ja so, dass man als Soldat, aber zum Beispiel auch als Polizist oder Polizistin, man ja Befehle annimmt. Und es kann durchaus auch passieren, dass man mal Befehle bekommt, die nicht unbedingt den eigenen Überzeugungen entsprechen oder vielleicht sogar auch im Kontrast zu den eigenen Werten stehen. Mhm. Ist dir das mal passiert, dass du in eine Situation gekommen bist, wo was von dir verlangt wurde, wo dein innerer Kompass gesagt hat, nein?
Wurde mir jetzt nichts zugetragen, solche Befehle. Ich wüsste aber ganz genau, wie ich reagiere, wenn das so wäre.
Und zwar?
Wenn ich einen Wertekonflikt habe, dann richte ich mich nach meinem eigenen Wert.
Okay, und das wäre bei den Kampfschwimmern auch akzeptiert?
Da hätte ich gewisse Konsequenzen erwarten können. Und ich bin mir auch dessen bewusst gewesen. Und auch heute so ist es so, dass viele Soldaten auch Wertekonflikte haben oder Polizisten und dementsprechend auch wissen, was sie erwartet, oder sie gehen freiwillig aus dem Dienst heraus.
Hm. Bist du immer noch aktiv in Einsätzen?
Nein.
Seit wann nicht mehr?
Ich bin seit 2014 aus der privaten Sicherheitsbranche heraus und habe dann ausgebildet für Spezialkräfte im maritimen Bereich. Das heißt, dann habe ich die Spezialkräfte, alles, was aus dem Wasser unterwegs ist, quasi die Expertise und die Erkenntnisse, die ich über 2 Jahrzehnte ja zusammengetragen habe, dort geteilt mit unseren Behörden.
Also das heißt, du bildest immer noch oder ist es?
Nee, also jetzt habe ich das Angestelltenverhältnis verlassen und biete das auf Freelancer-Basis an.
Okay.
Mhm. Aber der Schwerpunkt ist bei mir jetzt ganz klar verlagert in den mentalen Bereich. Das heißt, das Überlebensskill-Training oder das Kentertraining mit dem Boot oder der Helikopter-Notabsturz, all das habe ich ja ausgebildet. Sea Survival im großen Sinne. Das habe ich jetzt verlagert in den mentalen Bereich.
Okay, verstehe. Und das, finde ich, passt auch noch in diese Kategorie, nämlich die persönlichen Abgründe, die sich in solchen Extremsituationen ja in uns selbst auftun können. Also der Hubschrauber stürzt ab oder ähnliches. Es geht mal wirklich was unfassbar schief. Und da dann noch zu funktionieren, da nicht die Nerven zu verlieren, sondern cool zu bleiben und der Situation stets Herr zu sein. Das ist natürlich etwas, was ganz besonders trainiert werden muss und nicht selbstverständlich ist. Und du hast mir im Vorgespräch auch schon gesagt, gerade bei diesen ganzen Spezialeinheiten, da denkt man ja eigentlich, diese Leute, die das vielleicht auch schon wirklich lange machen, die haben das drauf. Aber gerade dann im Wasser, in diesem neuen Element, gibt's immer mal wieder Leute, die da rausfallen. Und da hat dich interessiert, warum ist das so? Und was hast du herausgefunden? Was ist so der entscheidende Punkt, ob man die Ruhe behalten kann oder nicht?
Also wir haben ja nicht nur die Spezialeinheiten von Bund und Länder ausgebildet. Wir hatten ja auch die Profi-Handballer bei uns. Wir hatten die DGZS, also die Seenotretter bei uns, also die Berufsfeuerwehr, also alles Profis in ihrem Bereich und alles sehr, sehr gut ausgebildete Menschen, die mit dem Bereich Wasser nur insofern was zu tun haben, wenn alles gut geht, wenn alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Das heißt, man fährt mit dem Schiff, mit dem Boot von A nach B, nichts passiert. Aber was ist, wenn es umkippt und man ist jetzt unter dem Boot? Bei rauer See, man kämpft vielleicht um Luft und Leute wissen jetzt nicht, ob einer fehlt oder ob er oben an der Wasseroberfläche ist. Die Situation ist undurchsichtig und solche Situationen haben wir halt nachgestellt. Und ja, das war halt das, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Und daraufhin habe ich halt ein System entwickelt, dass man halt in solchen Situationen einen kühlen Kopf bewahren kann. Das heißt, aus der Eigenreflexion, aber auch aus dem Beobachten der Einheiten, habe ich quasi das extrahiert, was wirklich wichtig ist, um in einer solchen Situation zu bestehen.
Erste Frage, wie trainiert man das? Wie schafft man solche Situationen?
Dass man sich nach abgesprochenen Mustern hält. Das heißt, es gibt ja immer eine Einweisung
für
Notfälle. Und viele verlassen es, weil sie halt zu viel Stress empfinden, zu viele oder Angst empfinden, panisch werden und verlassen dieses Muster. Und dann passieren weitere Unfälle. Und Unfälle sind ja meistens eine Verkettung von verschiedenen Ereignissen.
Ja, ja.
Und so ist es halt, dass man schnellstmöglich wieder zu seinem Muster zurückkehren sollte.
Ja, also, aber ich meine ganz konkret, wie trainiert man das, indem man tatsächlich in einem Schiff versenkt wird oder in einem Hubschrauber?
Genau.
In einem großen Tank wahrscheinlich oder macht ihr das offshore irgendwie?
Genau, es ist ein großes Becken, wo halt ein 9-Meter Schlauchboot liegt zum Beispiel. Das kann man mit 10 Mann besetzen, auf die Seite schmeißen bei Wind und Welle. Und dann war es immer so, dass gewisse Lagen eingespielt wurden, gewisse Situationen dargestellt wurden, dass jemand fehlt oder dass jemand vermisst ist, verletzt ist zum Beispiel. Und da musste das Team reagieren und die richtigen Handlungsschritte zur richtigen Zeit machen.
Okay, verstehe. Bist du selbst mal in deiner Karriere an diese Grenze gestoßen und hast gemerkt, oha, die Situation überfordert mich?
Ja, es gibt Situationen, wie bei jedem Menschen, denke ich mir, wo man sagt, heute ist nicht der Tag, wo du dieses tun solltest. Und das ist dann eine ganz wichtiges Eingeständnis, was man als Taucher schon sehr, sehr früh lernt. Beim Tauchen ist es so, dass die Befindlichkeit, wie du dich heute fühlst, um heute tauchen zu gehen, ist absolut entscheidend. Ja, und da ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, ich fühle mich heute nicht und es wäre ein Risiko für mich oder sogar für euch, wenn ich heute tauchen gehe. Weil es ist ja eine Situation, die schon alles so bedarf, wie es sein sollte.
Ja.
Ja. Und wenn man das für sich verinnerlicht hat, dann kann man das natürlich auch in andere Lebenslagen übertragen. Und ich glaube, dass ganz oft Menschen was verheimlichen, nicht mit dem Team sprechen oder sich was nicht eingestehen aus falschem Stolz heraus, aus dem Gruppenzwang heraus und Dinge tun, die sie heute vielleicht nicht tun sollten. Und ich betone heute, weil es ist ganz oft Tagesform, weil Menschen sind oftmals gleich ausgebildet, gleich körperlich stark oder leistungsfähig, muss man so ausdrücken. Mhm. Aber am heutigen Tag ist irgendetwas, weil privat irgendwas verrutscht ist, weil irgendwelche Dinge passiert sind, wovon das Team ja gar nichts weiß.
Ja.
Und heute ist nicht der Tag, wo man vielleicht abliefern sollte oder ins Wasser gehen sollte oder irgendwas anderes tun sollte. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtig zu bemerken.
Ja, also du sagst, das gab es bei dir auch, dass du gesagt hast, heute ist nicht der Tag und du deswegen ausgesetzt hast.
Genau.
Gab es in der ganzen Zeit nicht mal einen Moment, wo du das zu spät bemerkt hast, wo du denkst, so fuck, ich glaube, heute ist nicht der Tag. Jetzt bin ich aber mitten in der Situation drin, wo du gemerkt hast, oh, jetzt ist gerade was so Unerwartetes passiert. Damit habe ich nicht gerechnet und jetzt sind bei mir alle Alarmglocken an. Ich merke gerade, ich funktioniere nicht mehr.
Nein.
Ist das nie vorgekommen?
Nein.
Beeindruckend, wirklich beeindruckend.
Ich weiß nicht, wieso ist das beeindruckend?
Naja, weil du hast ja viele, viele solche Situationen erlebt
und
das über viele, viele Jahre. Und dann scheint die Ausbildung dich ja so gut vorbereitet zu haben, dass du als jemand, der immer wieder an diese Grenzen rangeht, entweder geplant oder durch Situationen, die halt eben durch den Job bedingt sind, dich an diese Grenzen heranführen. Also dass es dann immer noch so weit in deiner Komfortzone war, dass du gesagt hast, nee, kann ich handeln, passt, finde ich beeindruckend.
Naja, es hat auch was damit zu tun, dass man weiß, man kann on point abliefern. Und wenn ich das nicht kann, weil ich weiß, bin an dem Tag nicht, dann sage ich das vorher, dann mache ich es nicht. Dann versuche ich alles zu organisieren, dass der Punkt gar nicht stattfindet.
Ja. Und okay, ja, auch das erfordert ja immerhin die so gute Kenntnis von sich selbst, dass man es hinbekommt. Und wenn ich mir vorstelle, ihr seid mit 3 Mann bei einem Antipiraterie-Einsatz und du hast eine schlechte Nachricht von zu Hause bekommen und vielleicht 2 Tage dir noch den Magen verdorben und dann kommen eben die Piraten, dann hilft dir alles nichts. Dann bist du eben in dieser Situation. Man hat ja nicht immer den Ausweg.
Genau. Also ich glaube, dass man auch lernt, Dinge zu kompensieren. Mhm. Also wir hatten ja zum Beispiel die Einzelkämpferausbildung der Bundeswehr, ist auch eine sehr anspruchsvolle Ausbildung und ich hatte Magen- und Darmgrippe während der Abschlussübung. Also ich bin alle 10 Meter, musste ich ins Gebüsch und musste mich entledigen. Es war eigentlich nicht zumutbar, dass ich diese körperlich sehr, sehr anspruchsvolle Übung überhaupt mitmache. Aber Die ganze Ausbildung vorher als Kampfschwimmer, die hat so viel Fundament aufgebaut, dass man das kompensieren konnte. Oder dass ich das kompensieren konnte. Und dass ich es irgendwie auch geschafft habe, dort zu bestehen.
Wahnsinn.
Also ich glaube, dass man bekommt ein großes Resilienzpolster mit der Zeit.
Ja, verstehe. Ist ja auch klar, wenn du immer wieder in solchen Situationen bist, dass du natürlich auch geübter darin bist, dann mit solchen Situationen umzugehen und deine Komfortzone sich ja stetig immer weiter erweitert hat. Wir gehen jetzt mal in die nächste Kategorie, das Logbuch. Und jetzt hast du, glaube ich, schon so viel von dieser Resilienz, von dieser Mentalkraft berichtet, dass ich auf jeden Fall gerne da so eine Scheibe mir von abschneiden würde und von dir so ein paar handfeste Tipps erhoffe, wie jeder von uns und jede von uns tatsächlich, ja, vielleicht mit ein, zwei kleinen Werkzeugen in solchen Situationen Ruhe bewahren und cool bleiben kann.
Logbucheintrag.
Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das ist ein Tipp, ja, den kann jeder umsetzen?
Es ist ja so, es gibt ja so viele Herangehensweisen und Annäherungswege, wie man sich mentaler Stärke annähern kann. Man kann es über das Kognitive machen, man kann es über Spiritualität machen, man kann es über reinen Verstand, über Atemtechniken, über Sport. Es gibt so viele Annäherungspunkte, wie man sich mentaler Stärke bewusst werden kann. Und alle haben irgendwo recht. Aber letztendlich ist es immer wichtig, bei sich zu bleiben in gewissen Situationen. Und das Außen, also die Außenwelt, die ist immer wieder mal im Chaos. Da ist immer wieder was in Unruhe. Es kann alles passieren. Ja? Mhm. Sei es kommt eine Rechnung, es stirbt jemand aus dem verwandten Kreis oder irgendetwas, was im Außen um uns herum passiert. Wichtig ist, dass wir in uns selbst sowas wie einen Fixpunkt haben, wo wir wissen, egal was im Außen passiert, ich bleibe ja immer der Gleiche. Ja, und sich das auch bewusst zu machen, dass man relativ unberührt bleibt, egal was im Außen passiert, schon reagiert und mithilft und alles, was die Situation verlangt, natürlich dabei ist. Aber da ist etwas in mir, was unveränderlich ist, was immer gleich bleibt. Und sich dann immer wieder das als Referenzpunkt zu nehmen und immer wieder da zurückzukehren, dass wir dort ja bei uns bleiben.
Das ist ja was, das quasi man sich nicht in dieser Situation selbst schafft, sondern was quasi eine Grundlagenarbeit ist, die man vorher macht.
Ganz viel Vorbereitung.
Ja.
Eigentlich ist die ganze mentale Stärke zu 80% Vorbereitung und ich würde schon fast sagen Lifestyle, Lebensstil.
Ja, hast du da, also ich meine natürlich, dass du hast da Bücher drüber geschrieben, nicht umsonst, denn das ist natürlich ein umfangreiches Thema. Gibt es da so eine Übung, bei der du sagst, für dich, das ist so die Übung, die dir am meisten dabei hilft, diesen Teil von dir, der immer gleich bleibt, kennenzulernen, zu stärken und zu festigen?
Also um den Körper wirklich zu erreichen, ist die Atembeobachtung immer noch das schnellste und wirkungsvollste Mittel, mal abgesehen von Medikamenten, was wir nutzen können. Also Medikamente, da rede ich nicht drüber, das ist auch nicht mein Bereich, aber mit der Atmung, mit der Atembetrachtung und mit der Atemkontrolle ist immer noch die schnellste Methode, um den Körper überhaupt zu erreichen und Einfluss auf ihn zu nehmen. Und da reichen schon wenige Zyklen, um ein gewisses Atemmuster zu atmen, um wieder deutlich ruhiger zu werden. Weil es geht immer daraus, aus dieser Außenwahrnehmung, aus dieser Reizüberflutung herauszukommen, aus diesem Tunnel wieder rauszukommen und zu sich selbst zurückzufinden.
Ist das Meditation?
Nee, das ist aber viel Selbstbeobachtung. Das heißt, wie so eine kleine Drohne, die über mich fliegt, das bin ich und ich schaue auf mich selbst herab. Wenn ich zum Beispiel beim Einkaufen bin, eine Riesenschlange, ich werde vielleicht noch angeflaumt oder mir fällt einer in die Hacken. So, jetzt kann ich zwei Dinge tun, in den reaktiven Modus kommen und zurückpöbeln oder irgendwie etwas tun, was wo ich denke, da muss ich mich jetzt wehren. Oder ich kann jetzt auf mich selbst herunterschauen, wie diese Drohne, die über mich fliegt und sagen, hey, egal, was du jetzt tust, es wird dir nicht besser dadurch. Lach darüber, lächel darüber und entspann dich in die Situation hinein. Lass einfach den Griff etwas locker. Und wir halten ja immer an Situationen fest. Das sollte nicht so sein. Wie kann er so und so reagieren, warum sagt er das zu mir? Und wir halten daran fest und einfach den Griff lockern. Einfach loslassen.
Und das kann man üben, indem man sich ruhige Momente schafft, Atemtechniken macht, die einem helfen, diese Drohnenperspektive einzunehmen. Und dann ist man in der Situation selbst besser vorbereitet. Dann ist die Drohne quasi startklar. Und wir können durch ein, zwei Atemmuster, die wir vorher trainiert haben, quasi den Griff lösen. Habe ich es richtig verstanden?
Stell dir vor, du stehst im Stau. Du hast totalen Zeitdruck. Du hast einen Termin.
Ja.
Ja, und es ist warm und du bist auch unpassend angezogen. Du hast viel zu enge Kleidung an. Du schwitzt etwas. Und Zeitdruck, Stau. Und du
fühlst
dich nicht gut an. So, jetzt kannst du ja dich da drinnen ergehen und noch panischer werden oder irgendwie ausflippen oder was weiß ich, was Menschen denn tun. Aber vom Mond aus betrachtet, ist nichts los. Da ist einfach nur eine Autoreihe, es sind Menschen drinnen. Es ist doch gar nichts los. Ob da nun jemand wartet oder nicht, die Welt wird nicht untergehen. Und sich in diese Situation einfach hinein zu entspannen und zu wissen, hey, von da oben ist das sowas von irrelevant und albern. Und jede Emotionalität, die ich jetzt aufbringe, um das Ganze irgendwie zu untermauern, damit ich recht habe, ist totaler Wahnsinn.
Und dabei hilft dir die Atmung. Du hast vorhin auch schon erzählt, in dieser Piratensituation gab es eine Atemtechnik, die du angewandt hast. Ist das eine, die sich leicht erklären lässt, wo du sagst, ja klar, kann jeder von euch ganz einfach machen?
Genau, also einfach die natürliche Atmung zu trainieren. Und es gibt ja die wildesten Atemtechniken heutzutage. Wer sich mit Wim Hof beschäftigt oder mit Yoga, der wird obskure Atemtechniken finden, die alle sehr mystisch und spektakulär aussehen und man soll die dollsten Dinge damit erreichen. Und ich sage, nein, es passiert gar nichts, außer dass ihr irgendetwas macht, was ein Trend ist. Die natürliche Atmung, das ist das, was der Mensch braucht, überhaupt erstmal wieder richtig zu atmen. Und wie geht die natürliche Atmung? Man atmet moderat ein, lässt den Atem einmal kreisen, vielleicht oder auch nicht, und dann atmet man etwas verlängert aus. Und dann nicht gleich wieder einatmen, sondern jetzt eine gewisse Zeitstrecke auch den Sauerstoff erstmal verbrauchen und dann wieder moderat einatmen und verlängert ausatmen. Und man könnte hier Zeitansätze sagen von 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen und wenn man es schafft, 8 Sekunden nicht atmen, um dann wieder 4 Sekunden einzuatmen. Und das ist ein Zyklus. Wenn ich den bewusst mache, dann bin ich spätestens schon nach der dritten Runde deutlich ruhiger. Und das ist nicht lange.
Ja, ich kann das tatsächlich bestätigen. Ich habe ja in der Vorbereitung zu unserem Gespräch dein Buch tatsächlich komplett durchgelesen, weil da so viele spannende Techniken drin standen, dass irgendwie dann viel für mich auch mit drin war. Und diese 4-7-8 Atmung habe ich seitdem täglich angewandt, immer wieder ausprobiert, auch einfach in kurzen Momenten. Mhm. Und gerade in dieser Atempause merkt man so krass, wie auf einmal Spannung abfällt an Stellen, wo du vorher gar nicht gemerkt hast, wie angespannt du bist. Und also kann ich euch nur ans Herz legen, probiert das mal aus. Ihr könnt es ja gerade jetzt, während ihr zuhört, nebenbei machen. Einfach 4 Einheiten, was auch immer. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich auf meine Atmung konzentriere, dann merke ich auch immer meinen Herzschlag. Ich atme dann immer 4 Herzschläge ein, 7 aus und dann halte ich so lange die Luft an, bis 8 voll ist. Oder wenn ich vorher das Gefühl habe, dann hole ich. Aber du hast recht, es bringt einen so schnell runter.
Also jedes Stressempfinden spüren wir ja auch muskulär. Das heißt, unser Gesicht spannt sich an. Es sind so viele Muskeln im Gesicht. Das heißt, wir haben eine runzlige Stirn oder eine Zornesfalte. Die Hände spannen sich an und der Nacken. Das sind so die markantesten Dinge. Und wenn ich jetzt bewusst hingehe, zu atmen, ist eine Geschichte. Und jetzt noch diese 3 Punkte noch versuche zu entspannen. Als erstes das Gesicht mal locker lassen. Dann die Hände öffnen. Keine Faust machen, sondern die Hände öffnen und die Schultern fallen lassen, locker lassen. Und dann diese Atemtechnik macht, dann hat das, da kommt man schon ins Lachen rein, ins Lächeln rein.
Weil da fragen sich die Piraten, was ist denn eigentlich da mit dem Klausen los? Der steht da und lacht.
Ja, weil so viele Situationen im alltäglichen Leben so banal sind und so, ja. Ja. Und wir gehen immer mit so einer Emotion da rein und finden das so extremst wichtig, dass wir jetzt recht haben. Und dass der andere im Unrecht ist.
Ja, verstehe. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du da ein, zwei Techniken geteilt hast. Ich empfehle es jetzt auch einfach nochmal dein Buch Mentalkraft. Das ist das, was ich gelesen habe. Es gibt noch weitere, findet man bei dir auf der Homepage. Ich stelle den Link natürlich in die Shownotes. Da stehen noch viele weitere solcher Techniken drin und man kann sehr viel mehr darüber lernen, als nur das, was wir jetzt hier angerissen haben. Du hast vorhin zum Beispiel vom mentalen Krug erzählt, der voll ist. All das sind Sachen, die könnt ihr da drin nachlesen. Ich leg's euch wirklich ans Herz. Da steckt viel drin. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, im Logbuch, in der Kategorie, in der wir gerade sind, geht es auch einfach um den Alltag, um was steht denn so in deinem Logbuch drin, wenn du eins führen würdest? Vielleicht führst du auch ein Journal, das könnte man dann vielleicht so als Logbuch übersetzen. Wie muss man sich deinen beruflichen Alltag heute vorstellen? Wie oft bist du noch in Anführungszeichen im Einsatz? Wie oft betreibst du Sport und Kampfsport, um dich fit zu halten? Wie viel meditierst du, um diese Mentalstärke zu bekommen, zu erhalten, auszubauen? Wie sieht dein Alltag so aus?
Also ich betrachte das ganze Leben als einen Prozess und von außen betrachtet sieht es so oftmals so aus, ja, der ist ja fertig, der hat schon dies und jenes erreicht oder ne, das ist ja nicht so. Das heißt, das ganze Leben ist ein Prozess und das Leben bietet mir immer wieder neue Chancen auch zu wachsen und jede neue Herausforderung ist willkommen. Und ich glaube, das ist so eine Art Geisteshaltung und ich führe kein Journal oder kein Logbuch in dem Sinne, bin aber sehr drauf versiert und gerade zur Zeit mich in gewissen Dingen weiterzuentwickeln. Ja, und ja, da lerne ich immer noch dazu. Ich bin ein ewiger Schüler und das soll auch so bleiben.
Was sind die Dinge, wo du gerade ganz aufgeregt bist, das lernen zu können?
Videografie und Nachbearbeitung von Videos, also Schnitt und Color Grading, das sind so die Themen, die mich gerade sehr, sehr faszinieren und ja, das Ganze auch ja beitragen, dass ich das, was ich ja so als Lehre ausgearbeitet habe, dass ich das auch ein bisschen so anbieten kann, dass es vielleicht ein bisschen auch ansehnlich ist, sodass man das Auge damit erfreut oder...
Genau, und wir haben diese Folge ja nebenbei auch, ich habe es am Anfang schon erwähnt, noch mit der Kamera aufgezeichnet. Du hast einen YouTube-Channel, findet man, wenn man unter Clemens Clausen bei YouTube sucht, sofort. Und dort werdet ihr sicherlich auch ein paar Ausschnitte aus diesem Gespräch anschauen können. Und bin ich gespannt, ob man da schon sieht, welche Fortschritte du da beim Color Grading und Co. gemacht hast. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du ja dir die Mühe gemacht hast, das jetzt hier auch alles mit einzurichten. Und das ist ja schon was Besonderes, wenn es bei Helden der Meere dann auch Bildmaterial dazu gibt. Eine Sache würde mich noch interessieren, eine ganz persönliche Frage. Und zwar, lassen sich deine Tätigkeiten, zumindest die, die du in den letzten Jahrzehnten gemacht hast, für mein Verständnis wahrscheinlich eher schwer mit zwischenmenschlichen Beziehungen verbinden. Freundschaften, Familie, auch romantische Beziehungen leiden ja wahrscheinlich schon darunter, wenn man dann über längere Zeit im Einsatz ist, wenn man in Krisengebiete geht, wenn man auch in solche kritischen Situationen befördert wird. Also auf jeden Fall schwieriger, als wenn man einen 9-to-5-Job in der Bank um die Ecke hat.
Also zumindest habe ich in den Berufen oder den Jobs, die ich ausgeführt habe, so spannende, tolle Charaktere auch kennengelernt, mit denen ich mich ausgetauscht habe, die ja wahnsinnig auch inspirierend für mich selbst waren und sind. Und eine Anekdote kann ich nochmal mit reinstreuen. Und zwar, du musst dir vorstellen, da bin ich auf dem Schiff mit ehemaligen fremden Legionären, mit Navy Seals, ja, also hartgesottene Typen, denkt man ja so. Und mit denen führst du Gespräche über Philosophie, Lebenseinstellung, was der Sinn des Lebens für den Einzelnen ist und auch über unschöne Erfahrungen, die in der Gruppe auch aufzulösen mit allen Emotionen, die dazugehören. Das gab es bei mir immer auf dem Schiff. Das heißt, diese philosophische Stunde, die habe ich in der ganzen Zeit, wo ich auf dem Meer unterwegs war, immer gemacht und da hat sich jeder geöffnet und jeder hat schon gefragt, Clemens, machen wir heute wieder die philosophische Stunde? Auf sicher, weil ja. Jeder Typ, egal woher er kommt und was ihm angelastet wird, ja, welche Vorurteile man hat, hey, das sind alles Menschen und du kannst sie alle erreichen. Es ist immer nur die Frage, wie begegnest du ihnen und wo dockst du an ihnen? Ja, und es gibt immer die Möglichkeit, dass du auch diese hartgesottenen Typen, die, wo man denkt, das sind sie, ja, auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernst und schwerst begeistert bist von solchen Typen. Und das habe ich so oft erlebt und habe mich selber inspiriert und begeistert mich heute noch.
Sehr schön. Wir springen jetzt in die letzte Kategorie. Ebbe oder Flut?
Ebbe oder Flut?
Und ich stelle dich jetzt vor eine kleine Entweder-Oder-Auswahl. Du kannst einfach aus der Hüfte schießen und sagen, was dir besser gefällt, und deinem Bauchgefühl folgen. Ein paar Halbsätze sind auch dabei. Sturm oder Flaute?
Sturm.
Einsatz oder Urlaub?
Urlaub.
Nordsee oder Ozean?
Ozean.
Kampfsport oder Meditation?
Ist beides das Gleiche.
Ich wusste, dass du das sagen würdest. Also Meditation mit körperlicher Betätigung oder lieber in Ruhe meditieren?
Lieber in Bewegung.
Arktis oder Tropen?
Tropen.
Der größte Irrtum über Kampfschwimmer ist?
Oh, da gibt es viele Irrtümer, aber ich muss mich kurz halten. Und der größte Irrtum ist wahrscheinlich, dass sie nur schwimmen.
Okay. Oder? Vielleicht, ja, das stimmt schon. Das heißt ja nicht Kampftaucher, sondern Kampfschwimmer. Aber ja, ihr taucht vor allem.
Ganz genau.
Was ich von meinen Einsätzen auf dem Wasser gelernt habe?
Also die 4 Jahre, die ich auf dem Ozean unterwegs war, die waren meine persönliche Weiterentwicklung. Das heißt, da habe ich mich selber total aufgearbeitet und in Selbstreflexion mein ganzes Leben reflektiert und auch niedergeschrieben. Ist das die Antwort gewesen?
Oder ja, passt das offensichtlich, ja? Ganz offensichtlich, ganz offensichtlich. Mein größter Erfolg ist?
Dass ich glücklich bin.
Schön, finde ich schön. In 5 Jahren werde ich?
In 5 Jahren werde ich mal sehen, wie die Welt so ist.
Okay, das klingt ja.
Ja, also natürlich, ich habe Ziele, Träume, Wünsche auf jeden Fall. Und es geht in die Richtung, dass ich das, was ich jetzt tue, dann ausschließlich tue. Und ja, um was wiederzugeben, darum geht's ja.
Ja, du, ich drücke dir total die Daumen, dass du in 5 Jahren sagst, ey, das, ich gehe da so drin auf und es funktioniert und ich erreiche damit ganz, ganz viele Leute mit diesen Lehren, die du entwickelt hast aus all der Zeit. Und du hast eben am Ende der letzten Kategorie schon fast so ein schönes Schlusswort gefunden, nämlich, dass man vermeintlich hartgesottene Typen wie diese Kampfschwimmer, wie diese Navy Seals oder fremden Legionäre trifft und sie auf eine Art und Weise kennenlernt, in der sie sich öffnen, in der sie Einblicke geben, die ganz besonders und nahbar sind. Und genau dasselbe habe ich heute mit dir erleben dürfen. Lieber Clemens, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und vor allem, dass du auch so offen berichtet hast von deiner Zeit. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich immer wieder Vorurteilen begegne, wenn es um Soldaten geht, wenn es um so eine Spezialeinheit geht. Da erwarte ich nämlich genau diese hartgesottenen Typen, die wenig emotional sind, von denen ich irgendwie auch dachte, dass sie sich nicht besonders viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Emotionalität und sowas auseinandersetzen. Und ich hatte dasselbe schon mit Christian Prange, den ich interviewt habe und auch da schon eine wunderbare menschliche Verbindung mit ihm erlebt habe, wir auch danach noch zusammen essen gegangen sind. Und bei dir ist es jetzt genauso. Ich bin da über meine Vorurteile gestolpert und konnte sie zum Glück ihnen begegnen, sie widerlegen. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke dir.
Das war Clemens Clausen und für mich wieder eine super spannende Folge, wo so viel drin steckte, dass ich mich erstmal sortieren muss. Erstmal fand ich es schön, dass Clemens sagte, anderen Menschen, zum Beispiel den fremden Legionären und Ex-Soldaten, mit denen er da unterwegs war, ganz offen zu begegnen und sich auf sie einzulassen und zu schauen, was dahinter steckt. Und ich habe ihm auf jeden Fall angemerkt, dass das Momente waren, die für ihn besonders kostbar sind. Und ich glaube, das ist etwas, was für uns alle immer spannend wird und was ich vielleicht auch mit jedem Gespräch, das ich mit den Helden der Meere führe, versuche. Nämlich mit anderen Menschen tiefgreifende Gespräche zu führen, mich zu interessieren, offen zu sein für verschiedene Perspektiven und so immer wieder neue Blickwinkel auf andere, aber auch auf uns selbst zu bekommen. Und was wir von Clemens natürlich auch mitnehmen können, ist diese Fähigkeit, Ruhe zu bewahren. Und ich finde es ganz spannend, wie er sagt, die beste Möglichkeit, auf deinen Körper Einfluss zu nehmen, ist der Atem. Beobachte deinen Atem und das wird dir helfen. wie in der Folge gesagt, ich mache tatsächlich mittlerweile sehr häufig diese 4-7-8 Atmung. Gar nicht in Situationen, die mich aufregen, sondern auch, wenn ich irgendwo an der Kasse anstehe, wenn ich im Bus sitze oder in der Bahn oder wenn ich merke, dass ich irgendwie wieder so ein bisschen angespannt bin, die Schultern hochgezogen habe, die Hände nicht so locker sind, das Gesicht so ein bisschen angespannt, ja, dann atme ich tief durch und mache vor allem diese langen Atempausen und ich merke so richtig, wie die ganze Spannung aus mir weicht. Und ich glaube, das ist ein so cooles, wertvolles Tool, was er uns da mitgegeben hat, was so leicht umsetzbar ist. Natürlich steckte noch so viel mehr drin und ich hoffe, euch hat diese Folge richtig gut gefallen und für die Meere begeistert. Denn das ist natürlich das Ziel vom Blue Awareness e.V. und von mir, wenn wir diesen Podcast produzieren. Wir wollen euch zu Meeresliebhabern und Meeresliebhaberinnen machen, denn wir glauben, das, was man liebt, das will man schützen. Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, dann gebt diesem Podcast eine gute Bewertung, lasst Kommentare da und empfehlt ihn weiter. Und natürlich könnt ihr diesem Blue Awareness e.V. auch Spenden überweisen oder dem Verein beitreten, denn das hilft uns dabei, diese Arbeit zu finanzieren. Ich freue mich darauf, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.